Das ist wirklich schlimm. Also, und zwischendurch will man ja auch einfach mal, wie ich, irgendwie mal 4 Tage irgendwo ohne Handy im Pullen abpimmeln.
Ja. Das stimmt. Wir haben dich in Ruhe gelassen. Also, wir haben das dann, du kamst wieder und Mo und Steven haben einfach eine Folge aufgenommen.
Da draußen, wir sind es wieder, Steven Spolberg, euer liebster Film- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig, zumindest was meine Seite angeht. Und ich finde es auch schön, ich werde nicht unterbrochen bei der Catchphrase. Das ist wichtig, ich kann das nur wieder betonen. Na, Mo grätscht ja gerne mal rein und sowas, das ist ja auch irgendwo charmant. Aber sowas gibt es jetzt hier nicht, wenn wir da sind, nämlich Benjandro Geilberg. Das ist die Kombination, die euch die Corporate Identity noch liefert, so wie ihr sie wollt.
Alles so, wie es sein muss, alles an seinen richtigen Platz. Ja, genau.
So muss ja, so mit einer gewissen Penibilität.
Ja, gibt ich würde sagen.
Penibilität. Penibilität. Das ist wie, was habe ich letztens für ein Wort erfunden, was du gesagt hast, jetzt genehmigt? Cinephilität?
Cinephilität ist approved, genau. Weil die Cinephilität wird ja bei uns groß geschrieben. Genauso wie die Penibilität. Und. Deshalb machen wir nämlich die Struktur hier in der ganzen, in dem ganzen Bums und sorgen unter anderem auch dafür, dass wir uns halt absprechen, gemeinsam Sachen zu gucken. Wie heute ja auch wieder einen famosen Klassiker und auch ein paar andere krasse Sachen. Und wir haben aber auch viel Nonsens mitgebracht, jedenfalls auf meiner Seite, und können uns auch noch genug interessante Sachen pitchen oder von abhalten. Wird wieder richtig wild.
Ich habe das ja beobachtet auf Letterboxd, ja, da ist bei dir in letzter Zeit wirklich viel Comfort-Watching, ja, so Rewatches, ja. Wir sind ja so die ganze Kuscheldecke hier, so 5 bis 10 Wes Anderson-Filme hintereinander gucken, kein Thema, kann man alles machen, da ist man in so einer Welt drinne, wo man weiß, was einen erwartet und wo es irgendwie einfach sich immer so gut anfühlt.
Das ist so, tatsächlich, meine reizende Sofa-Begleitung hat einfach der hat Grand Budapest Hotel einfach so gut gefallen, dass sie gesagt hat, ich will mehr. Und dann kommst du aus der Nummer nicht raus.
Will noch mal sowas haben.
Der nächste Film ist nicht so gut. Wir haben dann jetzt auch Game of Thrones natürlich angefangen. Also es gibt ja so gewisse Regularien, die man in Beziehungsverträge reinschreiben muss. Eheverträge, wo auch immer. Und da ist es noch so eine unerfüllte Klausel. Und ich hatte ein bisschen Angst, aber es gefällt ihr. Staffel 1 immer durch. Also das nochmal zu erleben, wie jemand dann da sitzt, ja, safe wird er jetzt nicht umgebracht. Auf keinen Fall. Ich hasse diese Serie. Scheiß Joffrey, ich hasse diese Scheiße. Also das einfach nochmal so ganz frisch von jemandem zu erleben, ist schon toll. Ja?
Ja, also jemand, der quasi während das Hype war und alle drüber geredet haben, unter einem Stein gewohnt hat. Also gut.
Ganz genau. Ja. Das macht Spaß. Ja, genau. Aber deswegen gucke ich dann halt auch viel Dünnes mal nebenbei, weil man einfach auch. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber man hat auch gar keinen Bock, groß zu recherchieren.
Ja, das stimmt schon. Und ich hab ja gerade ganz andere Probleme. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin gerade in so einer, weißt du, ich höre mich noch reden, ja, hab nicht mehr so Bock, Serien zu gucken.
Ja, ja.
Schon lieber Filme, wenn dann Serien, die man entweder schon irgendwie kennt, schon mal angefangen hat, oder wo es nur so kurze Staffeln, wo man weiß, eine Staffel ist abgeschlossen. Ja, aber die kommen jetzt alle.
Ja,
es kommen jetzt nur solche Sachen, die diese Bedingungen einfach erfüllen. Und ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ab und zu mal muss man ja auch seiner reizenden Sofa-Begleitung auch mal ein Zugeständnis machen. So jetzt geschehen bei mir. Ich hätte jetzt nicht unbedingt die 2. Staffel One Piece gucken müssen. Aber das machen wir jetzt nun mal gerade. Ich kann auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Also ich finde, das ist irgendwie cool gemacht. Aber ich bräuchte es jetzt nicht, weil es irgendwie nach der ersten Staffel ist es irgendwie durchgespielt. Und man weiß ja einfach auch, ehrlich gesagt, dass das nie ein Ende hat. Also man weiß halt, dieser Manga oder dieser Comic hat, was weiß ich, wie viele 1000 Folgen, ich glaube 1200 oder mehr, oder vielleicht sagen jetzt alle, ja, der hat schon 4000, ich weiß es nicht. Ich würde ja sagen, wenn mir das jemand sagen würde, weil Die suchen halt von Anfang an den Schatz, den sie nie finden werden. Und du weißt halt, jetzt haben wir eine Realverfilmung, dann werden die den auch bloß nicht finden. Ja. Das heißt also, der Weg ist irgendwie ganz großes Ziel bei der Geschichte.
Das kann man sagen. Aber das ist auch so eine Welt, da bin ich völlig unbedarft. Du kannst dir nichts dazu sagen. Also da bin ich komplett raus. Nichts davon gehört, nichts davon gesehen. Das interessiert mich einfach nicht. Aber erzähl mal kurz.
Das ist gar nicht schlimm.
Du kannst ja mal unsere Serientraumata, wir haben ja da durchaus ein paar Überschneidungen, wir können es ja mal kurz droppen. Also was läuft bei dir jetzt gerade ins Programmheft rein und was bei mir? Und
naja, also es ist so, wie gesagt, One Piece läuft gerade. Dann, da es natürlich wunderbar gepitcht wurde letzte Woche von Mo im Gespräch mit Steven, ja, bei der Mo Stevenson, beziehungsweise bei der Folge von Steven mit Herrn Nströs. Ja. wurde das ja erwähnt, dass something very bad is gonna happen oder ach, weißt schon, was ich meine. Also ich kann mir den Titel irgendwie, hier kann ich ihn mir nicht merken. Ich kann mir The Woman in the Window across the street from The Girl in the Window, was weiß ich, kann ich mir auch nicht merken mehr, aber
nee, egal. Nee, du hast es richtig wiedergegeben. Something very bad is going to happen. Und immer wenn ich bei diesen Reviews von Movo, ich denke, ach, das ist nicht meins, packt er das Wort Lynch aus, der kleine Charlatan. Und deswegen überlege ich nämlich auch schon, das zu gucken.
Das ist schon irgendwie cool. Also ich hatte tatsächlich, bevor es auf Netflix sehr plötzlich gedroppt wurde, hatte ich einen Teaser gesehen, der mich übelst angefixt hat. Also da siehst du fast nichts und ich fand es total geil. Und dann habe ich auch gesehen, dass es halt eine Horrorserie ist. Heißt, ich kann nicht nur alleine gucken. Habe ich dann auch alleine angefangen, habe Moos Rat auch befolgt mit hier alles dunkel und sowas. Und das ist schon cool. Die erste Folge hat mich richtig reingezogen. Bei der zweiten Folge dachte ich mir, wow, mal gucken. Dritte Folge wieder super interessant. Vierte Folge jetzt so recht gut, aber irgendwie nimmt es nochmal eine andere Richtung. Also ich bin gespannt, wo mich das hinführen wird. Das gucke ich gerade. Dann weiß man ja, jetzt ist ja hier Euphoria Staffel 3 voll am Start und ich wollte ja eigentlich Staffel 1 und 2 davor nochmal gucken. Es wäre also viel nochmal vorher und dann die dritte. Dann ist noch relativ plötzlich jetzt, ich wusste zwar, dass es kommen wird, aber nicht wann, jetzt kommt, wenn diese Folge raus ist, ist es schon auf Netflix, ist die zweite Staffel Beef und die erste war ja wohl mal einfach überragend. Da freue ich mich riesig drauf, das zu gucken. Dann ist ja jetzt Shrinking Staffel 3 vorbei, würde ich auch gerne mal noch gucken. Dann ist Paradise Staffel 2 mittlerweile durch, ne? Würde ich auch gerne gucken. Habe ich auch schon angefangen, damit wir heute mal kurz drüber reden können.
Sehr gut.
Also es ist, ich weiß es nicht, ich gebe auf. Ich gucke jetzt nur noch Serien und müsst doch mal irgendwie einen Bergersatz suchen für einen Podcast, ich weiß es nicht.
Ja, so geht's mir auch. Zwischen diesen ganzen Serien versuche ich dann einfach noch irgendwelche Filme irgendwo reinzustopfen, die gerade irgendwie wie laufen, so wie heute Thrash beispielsweise. Einfach noch schnell so 90 Minuten damit rein, damit wir halt auch einen Konsens haben hier zum Reden. Also das machen wir alles für euch übrigens da draußen. Also sagt bitte mal danke, danke. Und ja, danke. Mir geht's ähnlich. Also ich gucke parallel auch wöchentlich dann sowas noch wie heute, wir nehmen an dem Mittwoch auf, nach der Sendung Daredevil, Born Again geht's weiter. Ist mega gut, die zweite Staffel, ich nicht gedacht. The Boys, richtig gut reingegangen, schon fette Character Deaths am Anfang, Staffel 5. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Dann gucke ich Monarch, die Serie, wo ich jede Woche völlig ausraste, weil sie mir eine Godzilla-Sequenz in 6 Folgen geliefert hat. Und die war eine Traumsequenz. Es ist wirklich zum Haare raufen, aber ich muss es halt trotzdem gucken, weil ich süchtig bin. Und Euphoria will ich auch durchgucken. Aber da fehlen mir noch die ersten 2 Staffeln. Das heißt, ich muss das Komplettpaket machen. Paradise habe ich gerade geschafft. Es ist wirklich, Leute, es ist wild, was hier gerade abgeht.
Das ist wirklich schlimm. Also und zwischendurch will man ja auch einfach mal, wie ich, irgendwie mal 4 Tage irgendwo ohne Handy im Polen abpimmeln.
Ja, das stimmt. Wir haben dich in Ruhe gelassen. Also wir haben das dann, du kamst wieder und Mo und Steven haben einfach eine Folge aufgenommen.
Das fand ich richtig gut. Ne? Ich musste gar nicht mich rechtfertigen. Das war schon perfekt für mich. Ja. Und dann konnte ich es auch noch hören. Also besser geht nicht.
Das ist ja immer das Traumszenario, ne? Wenn man seinen eigenen Podcast hören kann. Und ja, aber wir verquasseln uns schon wieder. Soll ich mal mit der ersten Gurke direkt reingehen?
Stimmt. Okay, bitte.
Ja, pass auf.
Es ist kalt.
Es war nämlich zu Ostern und meine Eltern haben mich besucht hier und meinten so, hey. Wir haben auf Prime so einen Film geguckt, Icefall. Das könnte ganz interessant sein, der war ganz nett. Ich so, hab mir das Poster angeschaut und gesagt, oh nee, Auf keinen Fall. Und dann habe ich mir aber dummerweise die Prämisse durchgelesen und da dachte ich, das klingt sehr interessant. Das hat mich nämlich sehr an unser Triple Feature letztens mit Kai erinnert, zum 30. Geburtstag von Fargo, wo wir ja thematisch ähnliche Filme besprochen haben und der passt da durchaus rein. Es geht hier nämlich um einen Gangster-Coup, der schief geht. Die entführen nämlich, beziehungsweise die klauen nämlich jede Menge Millionen an Kohle, verfrachten die in Koffern und schicken die mit einem Flugzeug über einen, ja, quasi durch einen arktischen Sturm und dieses Flugzeug stürzt dann ab auf einem zugefrorenen See oder in einen zugefrorenen See und Monate später findet so ein abgehalfterter Wildhüter Rambo-Verschnitt, gespielt von Joel Kinnaman, beim Eisfischen. Oh. Ja, beim Eisfischen nämlich so ein Koffer, also der sieht, dass es blinkt und sieht dann irgendwann, findet das ganze Wrack und will sich das Ganze natürlich unter Nagel reißen. Dummerweise ist ein Peilsender in der Kohle und als das wieder an die Oberfläche kommt, die sehen, das Zeug bewegt sich oder das Signal kommt wieder durch, kommen halt die Gangster, angeführt von Danny Houston, und jagen ihn halt durch dieses, durch diese arktische Winterlandschaft. Immer mit diesem Thema noch dazu, dass eben die Schmelze einsetzt und der See langsam instabil wird und die sich darüber halt mit Jeeps und was auch immer alles jagen. Also eigentlich ein geiles Setting. Ich finde, weil du gerade so die Augen verdreht hast, ich finde ja Joel Kinnaman sehr unterbewertet. Ich habe letztens mit Moja noch über Harry Hole gesprochen. Der spielt ja einen Mega-Antagonisten in For All Mankind, ist der auch super. Der wird halt nur leider manchmal falsch typecastet. Aber ich finde, gerade Dramarollen kann der gut. Ja, ist jetzt hier keine. Er ist auch ganz furchtbar. Weil das, lieber Berg...
Hab ich mal erzählt, warum ich so eine Abneigung gegen den habe?
Nee. Schiebt das kurz ein.
Der ist doch... Ist der nicht die Hauptrolle in Carbon?
Altered Carbon, die ja hervorragend ist, die Serie.
Altered Carbon. Und ich habe die erste Folge gesehen, fand die fürchterlich. Und was? Ihn vor allen Dingen. Fand alles scheiße. Und seitdem ist der bei mir abgespeichert. Das war das erste, in dem ich den gesehen habe. Und seitdem ist der bei mir abgespeichert als mag ich nicht. Und dann hatte der nochmal eine Rolle später in House of Cards.
Mhm.
Da hat er, glaube ich, den Präsidentschaftskandidaten gespielt, der antritt irgendwie gegen die Underwoods, glaube ich, irgendwie so. Und da spielt er halt auch nochmal so einen mega Unsympathen. Der spielt das zwar gut, aber deswegen ist es irgendwie doppelt auf das Konto, ist ein Arschloch eingezahlt und deswegen mochte ich den einfach nicht.
Der ist so ein bisschen Alexander Skarsgård ohne Charisma.
Das ist ein guter Vergleich.
Keine große Range, ähnliche Typen, groß und stark und so und athletisch, aber ihm fehlt halt der Witz, der Charme. Er kann halt nur grimmig. Wie gesagt, ich finde, er kann ein bisschen was, aber egal. Das Ding, das Schlimme ist halt, das ist ein Liam Neeson-Film ohne Liam Neeson. Das ist ein Film wirklich... Du hättest Liam Neeson da reingecastet, der Film wäre automatisch 2 Punkte besser. Aber du bekommst halt nur diesen Wicht, der sieht aus die ganze Zeit, als hätte er einen Liam Neeson-Doppelgänger-Wettbewerb verloren und schlurft sich dann auch so trocken lakonisch und hat auch keinen Bock so, weißt du, schlurft sich dann da durch den Film. Es ist am Ende Rambo im Eis. Also er ist dann halt der Jäger, der allen Fallen stellt. Dann gibt's noch irgendwie so eine indigene Rangerin, die da mit reinkommt und so ein Sideplot. Und da geht's dann irgendwann plötzlich noch um deren Kultur und völlig bescheuert. Und das Schlimmste daran ist, der Film liefert nicht das, was er soll, nämlich Action. Es gibt einen coolen Kill, da wird so ein Typ mit einer Bärenfalle der Kopf so halb abgerissen. Das macht Spaß, aber ansonsten ist alles schlecht, macht keinen Spaß, das zu gucken. Es ist nicht spannend. Es sind die dümmsten Filmgangster, die ich jemals gesehen habe. Und Berg, die Grafik. Das ist wirklich, die sind die ganze Zeit, da ist niemand im Schnee gewesen. Die stehen in einer beleuchteten Studioumgebung vor Greenscreen. Und dann kommt dann tatsächlich einer aus dem Jeep raus von den Gangstern. Der reibt sich so seine Handschuhe und pustet da rein. Haben sie das Hauchen noch so rein animiert. Und du siehst richtig, denen ist warm. Kommt keine Atmosphäre. Das, was wir in Fargo so geliebt haben, es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es ist einer der schlimmsten Filme, wirklich, die ich seit langem gesehen habe. Und ich kann nicht mal sagen, dass das ein Film ist, den du anguckst, um Spaß dabei zu haben. Deswegen, Steven, guck diesen Film nicht. Der ist zwar kurz, aber der ist kacke. Das ist die schlimmste Obergurke auf Prime. Das ist der G20 von 2026. Ganz fies. Ganz schlimm.
Das ist Gegenteil von dem, was Moso gerne sagt. Er ist zwar schlecht, aber dafür ging es schön lang.
Hier ist wirklich jede Minute zu lang. Also ganz schlimm, Icefall, nicht gucken bitte, Leute.
Danke. Nee, dann lassen wir das auch gleich.
Na?
Und ich komme mal zum nächsten. Ich nehme mir so einen eigenen Steigbügel, nehme ich jetzt, weil ich spreche kurz über was, das kam schon. Und zwar hat Mo über Rental Family gesprochen. Der wunderbare Film mit Brendan Fraser. der in Tokio spielt und wo auch unser lieber Freund der Toni, liebe Grüße an der Stelle, auch der Stand-in für Brendan Fraser war bei den Dreharbeiten zu diesem Film.
Stand-in Fraser.
Den habe ich jetzt Stand-in Fraser. Ja, den habe ich jetzt geguckt und ich nehme mir das als Rampe, weil habe ich ihn jetzt geguckt und ich fand ihn auch schön und herzerwärmend. Ich hätte vermutet, dass es mich noch mehr berührt, weil das ist schon so ein Film, wo alle immer sagen, richtig krasser Taschentuch, Tränenfilm. Ich meine, gut, dass das jetzt bei mir nicht passiert, das wusste ich schon. Ich bin ja der Emotionskrüppel hier in der Truppe, aber ich sag mal, trotzdem hätte ich gedacht, dass es mich noch ein bisschen mehr anfasst, was es jetzt nicht unbedingt gemacht hat, aber es ist ein toller Film und ich könnte mir einfach eine komplette Serie angucken über den Charakter, den Brendan Fraser hier spielt und den bei seinem Leben da zugucken. Der spielt halt Philipp Vanderplöck, der halt eben Schauspieler ist und nicht so richtig erfolgreich, immer mal zu Castings geht und dann irgendwann mal gerät er halt an einen Typen, der eine Agentur hat für Mietfamilien sozusagen, also der bietet dann die Schauspieler, die in seiner Agentur sind, an für verschiedenste Anlässe. Da findet man ja im asiatischen Raum einiges, was man da so bewerkstelligen kann. Einmal muss er einen Ehemann spielen für eine Hochzeit von einer jungen Frau, die eigentlich lesbisch ist und mit ihrer Partnerin das Land verlassen möchte, um sich dann ein neues Leben in Kanada aufzubauen. Das kann sie aber nicht, ohne in Ungnade bei ihrer Familie zu fallen. Deswegen wird halt einfach so eine Fake-Hochzeit organisiert mit einem Schauspieler. Solche Sachen bieten die halt an. Und ganz oft auch einfach irgendwelche Frauen aus der Agentur, die sich als Affäre ausgeben sollen, um die und dann sich erniedrigen lassen müssen von der Ehefrau, weil das dann, sag ich mal, für die Ehemänner, die kommen dann besser davon, als wenn sie die richtige Affäre präsentieren. Und Brendan Fraser soll eben den Vater spielen für eine alleinerziehende Mutter mit ihren kleinen Mädchen und die will halt auf eine Privatschule und das kommt halt nicht so gut an, wenn es da keine reine, schöne, saubere Familie dazu gibt. Deswegen spielt er halt den Vater, damit die dann auf dieser Privatschule aufgenommen wird. Und dann nimmt er seine Rolle natürlich dann irgendwann sehr ernst und so und dann geht's halt darum, kann man das trennen und wie sehr ist man distanziert und wie sehr kann man nur so in Ausschnitte von Leben reingucken und sowas. Das ist schon wirklich gut gemacht, gut geschrieben und Brendan Fraser ist einfach ein geiler Typ. Das kann man nicht anders sagen. Sympath, du möchtest ihn einfach in den Arm nehmen, diesen riesengroßen Teddybären. Das ist schon cool. Ja, und warum habe ich das jetzt genommen? Weil so eine Agentur, wo Leute als Schauspieler irgendwelche Rollen übernehmen für ihre Klienten, ist auch quasi der Kern des Films Pfau. Ja, deutscher Film, Pfau, bin ich echt, heißt der. Ist eine deutsch-österreichische Produktion mit Albrecht Schuch in der Hauptrolle, Mo, aufgemerkt. Der ist nämlich fantastisch hier, der spielt Matthias, ist schon eine ganze Weile in dieser Agentur, spielt immer sehr, sehr gute Rollen, ist auch, sag ich mal, der erfolgreichste in dieser sehr, sehr exklusiven Firma, in der er da arbeitet. Also das sind schon wirklich hochzahlende Klienten, die haben. Manchmal sind es ganz einfache Dinge, plus eine adlige, alleinstehende Frau zu einem Theaterstück begleiten oder in die Oper oder sowas. Aber es gibt auch sehr, sehr deutlich speziellere Sachen, die machen. Ein Ding, wo er eben dabei ist, da ist so ein Mann und der ist in so einer Art Förderverein und will eigentlich Vereinspräsident werden und muss aber dafür unter den anderen Vereinsvorstandsmitgliedern irgendwie auffallen, irgendwie positiv ins Gedächtnis kommen. Da macht er halt eine Geburtstagsfeier und er soll seinen Sohn spielen, der ihn dann bei der Feier halt über den grünen Klee lobt und dort halt eine Rede hält, flammendes Plädoyer, wie menschlich und wie engagiert sein Vater ist, damit er dann endlich mal Chancen hat, da in den Vorstand aufzusteigen. Das ist erstmal so der Rahmen. Und es geht im Grunde genommen dann aus diesem sehr bizarren Geschäft in das Privatleben von Matthias, weil er so viele verschiedene Rollen spielt und das so, so gut macht und sich immer an die Bedürfnisse der Klienten anpasst, dass er selber keine Persönlichkeit mehr hat. Seine Beziehung geht dadurch halt total in die Brüche, weil seine Freundin einfach irgendwas Echtes von ihm haben will und er kann es einfach nicht liefern. Er glaubt halt selber, er ist ganz normal und versucht auch alles richtig zu machen und ist total verständnisvoll und sowas, aber sie hasst das halt, weil sie sich gegenüber seine Falschheit spürt, die er gar nicht so böse meint. Und das weiß sie jetzt auch, aber sie will halt von ihm, dass er irgendwie mal wieder Persönlichkeit von sich selber entwickelt. Und dann hast du auch so eine geile Szene, wie die bei zwei Freunden, die auch, wo auch einer in der Agentur ist, zum Abendessen sind, eigentlich ein Pärchenabend. Und das ist alles super gekünstelt. Das ist so unangenehm, denen zuzugucken bei diesen völlig künstlichen Gesprächen. Wenn mal ein Thema aufkommt, wo man wirklich, ich weiß nicht mehr genau, worüber sie reden, aber sie reden über irgendwas, wo man nicht sagen kann, da habe ich keine Meinung zu, sondern das war irgendwas, wo man relativ starke Meinungen aufeinanderprallen. Und irgendwie entsteht keine Reibung in diesem Gespräch, weil die alle irgendwie so allgemeingültige, abschmetternde Antworten geben und sowas. Und das Ganze wird dann halt irgendwann mal auch sehr schräg, weil er dann, sie trennt sich dann von ihm und er ist dann irgendwie alleine und da sind dann ganz komische Leute hinter ihm her und ein Job, den er macht, geht auch furchtbar schief. Da soll er einfach nur irgendwie so einer Frau zuhören und die, und das macht er irgendwie zu gut und sie trennt sich dann von ihrem Ehemann und dann wird er gestalkt von dem Ehemann, was er denn jetzt da seiner Frau erzählt hat. Warum sie sich jetzt trennt nach 20 Jahren Ehe oder keine Ahnung was. Also das ist alles sehr, sehr schräg und das wird so ineinander verwoben und seine Welt gleitet ihm halt so weg. Und hat dann irgendwann Verfolgungswahn, weil auch noch so andere komische Dinge passieren. Und das endet in einer ziemlich starken, surrealen Szene bei diesem besagten Typen, der ihn engagiert hat als Sohn auf seiner großen Feier vor diesen Vorstandsmitgliedern, weil der da völlig aushakt und auf alles scheißt und irgendwelchen seltsames Zeug abfährt, wo er denkt, ja, jetzt ist er eh ruiniert und das finden die erst richtig geil. Das ist schon irgendwie ein schräger, satirischer, sehr symbolaufgeladener Film mit einem wahnsinnig starken Albrecht-Schuch. Der ist kostenlos auf Prime. Ich kann ihn nur empfehlen. Wenn man so ein bisschen auf so ein schräges Zeug steht, sollte man sich den echt mal angucken. Weil der sieht auch gefilmt einfach schön aus. Das ist ästhetisch. Der hat so einen geilen Kontrast zwischen ganz, ganz kalten Interieur und manchmal so liebevoll gestalteten, farbenfrohen Welten. Also das prallt irgendwie aufeinander. Ist schon irgendwie ein Kunstfilm, aber ist nicht anstrengend, fand ich. Ich fand ihn schräg, aber nicht anstrengend.
Okay, also ich habe mir parallel ein paar Bilder auch hier reingezogen. Also erstmal finde ich, der Titel würde mich einfach nicht bekommen. Warum nicht einfach Der Pfau? Und schon finde ich es interessant. Oder im Original heißt es ja einfach...
Das gibt's schon, glaube ich.
Peacock.
Oder man hätte es Peacock genannt vielleicht.
Oder
ja,
einfach
das
Peacock
ist vielleicht
belassen besser. So, ne? Der ist ja auch als österreichischer Kandidat für die Oscarverleihung als internationaler Film ausgewählt worden. Lese ich gerade nach. Der Film ist von Bernhard Wenger. Kenne ich gar nicht. Der hat laut Wikipedia zumindest nur Kurzfilme gemacht. Aber das sind ja meistens die irgendwie eine Vision und eine gewisse Stilistik mitbringen, die eben nicht so aus der Branche sind. Müsste man also mal auf dem Schirm behalten. Ich glaube, du hast mich jetzt ein bisschen. Also jetzt in Kombination, weißt du, als du mir den vom Film nur erzählt hattest und da hat es mich nicht bekommen, aber jetzt in Kombination mit deiner Kritik und den Bildern, glaube ich, ich probiere es. Glaub mir, ich werde mir den mal anschauen. Würdest du sagen, ist das ein Film, der Unbehagen auslöst oder ist das eher... Also ist das auch ein Unterhaltungsfilm?
Nee, ist okay. Unterhaltsam.
Gut.
Nee, unangenehm ist der nicht.
Dann könnte man den auch zusammen.
Das ist nicht so ein Psycho-Ding.
Ja.
Das weniger. Auch wenn er, also wenn du ihm schon dabei zuguckst, wie er so denkt, was ist denn hier los, so in meiner Welt? Mhm. Das merkst du schon, dass er so psychisch Probleme hat und wegdriftet, aber das ist... Das ist nicht so ein skandinavisches Indie-Drama, was dir irgendwie so einen Teppich unter den Füßen wegzieht.
Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Ich frage nur deswegen, weil das klingt von der Prämisse her auch nach einem Film, den man gern auch, wo man auch gern nach der Sichtung drüber diskutiert. So gerade wenn es ja um dieses Verstellen oder ne, dieses Verbergen der Identität oder Zurückschrauben, dieses auf Teufel komm raus, political correct irgendwie bloß keine Ecken und Kanten haben. Ich finde das eigentlich ja sehr interessanter Diskurs und es ist immer ganz gut, wenn man da eine Gegenmeinung zu hat. Gut, dann habe ich jetzt etwas mitgebracht, was mich überrascht hat. Denn auf meiner Suche nach Sinn auf Amazon Prime in den Untiefen stieß ich auf einen Vampirfilm mit Guy Pearce. Und das reicht zumindest bei mir, um dem Ganzen eine Chance zu geben. Der Film heißt Sunrise. Es gibt ungefähr 25.000 Filme, die Sunrise heißen. Ihr müsst also wirklich ein bisschen danach suchen, wenn ihr den irgendwie über Alexa sucht oder sonst wie. Ihr werdet den nicht finden, glaube ich. Der ist bei Prime im Abo. Guy Pearce ist auf Cover. Das ist alles sehr stilistisch rot, wie schon gesagt. Sieht ganz cool aus. Und wie gesagt, diese Kombination an den Themen haben mich halt einfach bekommen, dass ich gesagt habe, ey, cool, auch nur 90 Minuten. Ich probiere das Ganze mal. Das ist in einem, spielt in einem abgelegenen Städtchen im pazifischen Nordwesten der USA und da rankt sich, das sehen wir gleich am Anfang schön mit Texttafel und auch mit düsteren Bildern unterfüttert, da gibt es eine Legende von einem Walddämon namens The Red Coat, der durch Tieropfer mit Blut genährt wird und ja, und dadurch ewiges Leben verspricht, wenn er auf dich trifft oder wie auch immer, also irgendwas mit Folklore. Und diese Legende ist sozusagen dieser Unterbau oder bildet den Hintergrund für das Leben von chinesischstämmigen Einwohnern dort in dieser Gegend. Es geht nämlich um eine Familie, die rassistische Gewalt erfahren. Und zwar durch Guy Pearce, der ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber der spielt halt einen Guy Pearce Arschloch von der Stange, aber das ist halt immer gut und sehr unterhaltsam und er ist natürlich mal wieder ein Rassist. Er hat mich so ein bisschen an die Rolle von ihm im Brimstone erinnert, wenn du dich noch erinnerst. Und
ich glaube, den habe ich nicht gesehen.
Den hast du noch nicht geguckt.
Du
hast den mal reviewed.
Echt?
Ja.
Habe ich ihn doch geguckt.
Naja, gut.
Ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, ich sag ja, er hinterlässt auf jeden Fall Eindruck. Und auf jeden Fall zu dieser Familie kommt dann ein verletzter Fremder über Umwege und der Sohn denkt dann, er ist der Walddämon, doch tatsächlich ist er ein Vampir. Und er fordert irgendwann Blut. Und irgendwann wird das Ganze zu einer Rache-Story und ihr merkt, oder du merkst schon, hä? Was ist das jetzt für ein Genre? Die Antwort ist alle. Und da, das ist auch so ein bisschen Vor- und Nachteil. Also für jemanden, der Vampirfilme abgedroschen findet, und so schätze ich dich ja immer ein, für dich, ich glaube, das ist so ein Vampirfilm, der könnte was für dich sein, weil das spielt eigentlich nicht, also du könntest das auch durch eine andere Art von dämonischen Fluch oder sonst was ersetzen, bloß dass das hier einfach alles, ich finde, das ist cool miteinander, die Vampirmythologie und dieses dämonische, dieses folklorische, dieser Aberglaube, der von den chinesischstämmigen Einwohnern und dann noch im US-amerikanischen Hinterland, wo alles wirklich einfach nur übelst räudig und modrig aussieht, das hat einfach eine geile Mischung. Es ist dazu einfach ein absolut stark stilisierter Arthouse-Film, der bedeutungsschwangere Kamerafahrten durch die Wälder, auf einen Hirschen, der da durch die Gegend läuft. Es sieht alles sehr cool aus, also handwerklich richtig gut gemacht. Der hat durchaus ein geiles Drehbuch. Er hat auch gute Dialoge, wenn sich die Figuren da gegenüberstehen. Und ist einfach mal ein generell etwas anderer Vampirfilm, der einfach einen schönen Arthouse-Vibe hat und eine schöne Optik eben auch. Der sieht wirklich wertig aus. Problem ist halt nur, der ist sehr Slowburn. Also mich hat das gar nicht gestört, weil ich konnte mich voll auf die Atmosphäre einlassen. Aber wer da Action erwartet oder ein Vampir, der vom Dach stürzt und Leute tötet, gibt's ja alles nicht. Das ist ganz, dadurch generell hat der Film irgendwie auch wenig Talent darin, Emotionen auszuspielen, weder in der Tragik noch in der Aggression. Das ist alles immer sehr, sehr, so ein bisschen wie Panos Cosmatos Filme macht, ohne jetzt an die abgedreht hat oder Qualität heranzureichen. Aber so kannst du dir es ungefähr vorstellen. Und deswegen muss ich am Ende des Tages sagen, trotzdem sehr Special Interest. Aber lieber Mo, falls du das hörst, das ist ein Film, der dir durchaus gefallen könnte. Und bei dir bin ich mir eigentlich auch sicher, das könnte was für dich sein. Einfach durch das Setting und durch den Vibe.
Ja, klingt auf jeden Fall nicht uninteressant. Zwischendurch habe ich auch mal kurz zwei Bilder aus Brimstone und bei Guy Pearce angeguckt. Ich erinnere mich wieder.
Ja, siehst du? Er ist, ja, ist schon geil, manchmal. Der Typ. Ja,
ja, der macht das schon. Ne? Auch im Prometheus-Universum. Zu wenig, aber das bisschen, was er da ist, ist richtig geil. Also Sunrise.
Wenn man es findet. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Aber ach so, ja, ich habe ja noch einen Film mitgebracht. Und zwar, die ganze Welt redet darüber, gefühlt. Also
ich hab das Thumbnail gesehen und dachte mir, ah, guck mal, das ist ja hier, wie hieß der? Jetzt komme ich auf den Namen nicht, Mensch. Mit dem Krokodil.
Crawl.
Bloß eben mit einem Hai. Crawl, genau. Wie Crawl mit einem Hai. So sieht das Thumbnail aus.
Im Prinzip ist es das, bloß halt viele Haie. Das ist ein Film, der wurde für die niedersten Instinkte von Steven und mir geschaffen. Weil du hast eigentlich einen Katastrophenfilm. oder anders, du hast ein Sharknado auf Ernst. Bei Sharknado ist es ja auch so, du hast halt ne, dieses Urlaubsparadies, diese Küstenstadt und dann kommt halt ein Tornado und der bringt die Haie da rein. Und jetzt überlegt sich der Film, wie wäre das realistisch, also halbwegs realistisch, wissenschaftlich korrekt ausformuliert, wenn es dann eine Überflutung gäbe, da ein Jagdterritorium von sogenannten Bullenhaien ist, die dann eben durch diesen Dammbruch in die Städte hineingelangen und in die Straßen. Und das ist eigentlich auch ein Katastrophenfilm. Also die ersten 20 Minuten ist ein wirklich, ist halt einfach ein Katastrophenszenario. Die Haie spielen quasi keine Rolle. Das bedingt sich dann halt gegenseitig. Es geht um das Küstenstädtchen Annieville und das hat schon den einen oder anderen Sturm mitgemacht und deswegen gibt es dort auch einen Meeresforscher, gespielt von Jimon Hyunso, der völlig verschenkt ist. Ich finde, der ist ein sehr guter Charaktermime, aber er kriegt irgendwie keine guten Rollen. Das ist eine davon. Und der hat dann eben noch eine Nichte, die eben in diesem Küstenstädtchen lebt. Die hat vor kurzem ihre Mutter verloren und hat deswegen ganz viel Trauma aufzuarbeiten. Und dann gibt es noch eine hochschwangere Person, die da irgendwie auch zu spät aus der Stadt rauskommt und in ihrem kleinen Auto da durch irgendwann mitgerissen wird von den Flutwellen und sich da befreien muss. Denn ja, plötzlich, man kann es sich vorstellen, die Wehen setzen ein. Wer das alles wieder geschrieben hat, ich habe keine Ahnung. Aber das Ganze ist überraschend wertig gemacht. Also du hast viele tatsächliche Spezialeffekte dort. Und damit meine ich eben auch echte Crashs von echten Trucks und Autos in Häuser hinein, echt überflutete Straßen. Also die haben sich schon wirklich Mühe gegeben. Das ist nicht alles so CGI-Gemurks wie jetzt in Icefall. Du hast, die Figuren sind okay gezeichnete Stereotypen. Die machen das, was man von denen erwartet für so eine Art von Film. Aber eben auch nicht viel darüber hinaus. Sind aber wirklich sympathisch. Und Tommy Vilcola hat diesen Film gemacht. Der hat auch damals Dead Snow gemacht. Der weiß, wie es blättern kann. Und wenn hier ein Haiangriff kommt, dann kriegst du auch was. Da gibt's hier abgestümmelte Arme. Da gibt's dann deinen Arschbacken rausgerissen. Das ist super. Das macht richtig Spaß, weil diese Bullenhaie, damit umgehst du auch so ein bisschen dieses Trademark des großen, übermächtigen, weißen Hais. Sondern das sind so kleinere. Die können eben auch in Häuser reinschwimmen. Weißt du? Und das ist irgendwie ganz cool. Dann hast du noch irgendwie so eine Gruppe an Teenagern, die irgendwie vernachlässigt werden von ihren Pflegeeltern und so. Und da merkst du schon, der Film will einfach zu viel Drama. Hier eine Schwangerschaft, dort mal eine Verlustbewältigung und hier werden noch die Kinder vom Staat ausgebeutet. Das brauchst alles gar nicht. Und das lädt den Film die ganze Zeit nur mit so viel emotionalem Ballast auf, was gar nicht in so eine Art Thrash-Film reingerät. Und am Ende streicht er dann auch endlich das Haar raus und wird wirklich trashig. Ja, dann geht's nochmal richtig ab, wird halt zu, also es, die Welle ist halt, also die proportional zum Lauflänge des Films umso dümmer wird er. Also was am Anfang relativ geerdet als Katastrophenfilm beginnt, wird am Ende hinten raus. Also dann macht es dann auch dem geneigten High-Movie-Trash-Film-Fan macht es dann auch Spaß. Also insgesamt ein super kurzweiliger Film, der eigentlich zu Recht auch, finde ich, bei Netflix da auf Platz 1 ist, weil er eben, das ist mal so ein Film, der gibt dir das, was das Thumbnail dir verspricht, aber in guter Qualität und sogar noch ein bisschen mehr. Das einzige Problem, was ich noch habe, ist A Thousand Miles von Vanessa Carlton. Ich hasse diesen Song und der kommt hier wieder an einer Stelle, wo ich mir sage, Leute, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Es gibt so viele geile Songs da draußen aus der Zeit. Naja, also da
die Hälfte tut's auch, oder? 500 Miles kann man auch machen.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie...
Ja. Wieso, ja. Kennst du nicht 500 Miles?
Nee.
Von Proclaimers?
Nee.
When I would walk 500 miles, ja. And okay. I would walk 500 more.
Oh Mann, gut wiedergegeben, Berg, danke. Ja, ja. Das war...
Ich fahr zum Konzert nach London, das ist witzig.
Zu denen?
Ja, weil mein Papa ist Riesenfan und wir machen Vater-Sohn-Trip nach London zum Konzert.
Das ist ja irre. Okay, also Fresh, Steven, gucken, Spaß deines Lebens am Berg, lass mal sein.
Echt? Sein lassen? Aber ich mochte Crawl.
Weiß ich nicht. Also, ich meine, Spaß würde dir machen, aber du bist ja jetzt auch nicht Fan von so Trash-Filmen, oder?
Ja, das Problem ist, ich hätte eigentlich mal wieder Bock auf so typische Freitagabend-Hirnaus-Filme. Der scheint ja dazu zu gehören.
Dann kannst du ihn gucken.
Aber bei uns ist Freitagabend jetzt mittlerweile halt komplettes Reality-Trash-TV. Da kannst du halt nicht... Ja, das ist schwierig.
Also, da kann ich jetzt auch einfach nichts mehr dazu sagen.
Nee.
Also du tauschst Thrash gegen Trash. Okay.
Ja, genau.
Na gut.
So machen wir's. Dann gehen wir jetzt einfach mal wieder in paradiesische Zustände. Wir haben es ja vorhin gesagt, Paradise Staffel 2, jetzt mittlerweile fertig. So was, ey, das wöchentlich zu bringen, leckt mich doch am Arsch, ey. Warum haut der nicht raus? Ja. Dann hätte ich es schon lange geguckt. Aber nee, machen wir nicht. Paradise Staffel 2 habe ich jetzt aber zumindest Folge 1 geschaut, weil du gesagt hast, ja, ich bin durch. Guck du mal Folge 1, es reicht, dass wir drüber reden können. Habe ich jetzt gemacht.
Und willst du schon was dazu sagen oder soll ich mal anfangen?
Naja, ich würde jetzt einfach mal eine Frage kurz vorne ranstellen, die du dann einfach berücksichtigst in dem, was du ausführst.
Mhm.
Ist die erste Folge repräsentativ für die Staffel? Weil es fühlt sich an wie, nö, wir zeigen euch nicht, was jetzt kommt in Staffel 2, sondern machen erstmal eine komplette eigene Folge.
Also, ja und nein. Also die erste Episode von Staffel 2, die den Namen Graceland trägt, ist ja, und deswegen wollte ich ja auch, dass es schaust, eine weitgehend eigenständige Vorgeschichte zu dem, was wir auch in Staffel 1 schon gesehen haben. So eine Figur, die neu eingeführt wird, also ein Film in, oder eine, wie sagt man dazu eigentlich?
Das ist eigentlich so eine Art Prequel zu der Figur, ja, die neu eingeführt wird.
Genau,
aber es spielt während der Ereignisse aus Staffel 1.
Genau, und davor.
Staffel 1 erleben wir ja quasi innerhalb dieses Mikrokosmos und die erste Folge von Staffel 2 spielt außerhalb dieses Mikrokosmos in der Zeit.
Genau, Annie von Saoirse Ronan gespielt ist eine Medizin.
Hä? Das ist Shailene Woodley.
Sag ich ja, die beiden verwechsel ich aber immer. Das tut
die
mir leid.
Die kann man da gar nicht verwechseln. Doch, die sehen sich nicht mal ähnlich.
Für mich sind die komplett gleich. Die spielen immer die gleichen Rollen. Wie heißt
naja, sie? Wobei ich muss da jetzt mal einhaken. Also ich mag zwar Shailene Woodley schon, weil ich die irgendwie sympathisch finde, aber die hat ja wirklich mindestens 50% absoluten Obergurkenanteil in ihrer Auswahl von Rollen. Und Saoirse Ronan spielt eigentlich immer, als würde man ihren Oscar in der Hand drücken wollen.
Ja, ich kann die auch durchaus differenzieren. Ich glaube, das liegt an der ähnlichen... Also die Namen haben irgendwas, was mich verwechseln lässt, von der Aussprache her. Shailene Woodley. Ja, egal. Die spielt auf jeden Fall eine Medizinstudentin, die eben den Zusammenbruch der Zivilisation miterlebt. Übrigens Spoiler für Staffel 1 von Paradise, nicht für Staffel 2. Du willst es ja noch gucken, ne? Aber das kannst du nicht über die Serie reden. Und du hast halt diese Katastrophe, die wir in Staffel 1 ja dann auch schon gesehen haben, die Gesellschaft zerstört und irrt dann erstmal durch dieses verwüstete Land und sucht sich dann einen sicheren Ort und findet dann eben Graceland. Das ist dieses Elvis-Anwesen, also da, wo er mal gewohnt hat. Das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, im echten Leben ein Resort, so ein Hotel, wo man halt einfach so eine Art Museum, wo man aber auch übernachten kann und sowas. Das findet sie als Unterschlupf. In Memphis ist das Ganze und richtet sich dort so ein provisorisches Zuhause ein, während eben draußen die Welt nicht begehbar ist. Und in dieser Isolation versucht sie zu überleben, sammelt Vorräte und hält sich dann irgendwie auch am Leben mit so täglichen minimalistischen Routinen. Und irgendwann kommt eine Gruppe von Überlebenden, eingeführt von Link, der als neue, das kann ich dir sagen, das ist ein neuer Protagonist hier in der Serie, eben auch wie sie. Und zwischen den beiden entsteht dann auch so eine Art Verbindung und irgendwann nach einer kurzen Phase von wirklich schöner Nähe und Hoffnung und wo man eigentlich schon fast wieder diese Katastrophe da draußen vergessen hat, kehrt dann halt Normalität in die Welt zurück, beziehungsweise die können wieder nach draußen und versuchen inmitten dieser zerstörten Welt dann eben irgendwo hinzugelangen und sie beschließt dann halt da zu bleiben. Und am Ende dieser Folge sehen wir, dass sie doch irgendwie dann rausgeht, beziehungsweise auch von diesem Link schwanger ist. Und dann auch den Weg nach draußen sucht und dann eben auf Xavier Collins trifft, ne, die unsere Hauptfigur aus Staffel 1 und damit endet die Folge. Und damit sehen wir zumindest, aha, es ist irgendwie doch, es ist die richtige Serie, die ich hier angeklickt habe, ich bin nicht falsch abgebogen. So wird diese Story von ihr im Prinzip in den Handlungsbogen von Paradise eingeflochten. Und ich hatte das gar nicht gewusst und auch gar nicht erwartet. Generell habe ich nach Paradise Staffel 1 gesagt, geile Serie, aber was wollen sie jetzt genau erzählen? Ja, und die machen einfach genau das, was man niemand nicht erwartet. Die machen halt was, die erzählen eine ganz andere Geschichte. Und mich hat das sofort gefesselt. Ich fand, das war eine richtig schöne Folge. Die hat mich sofort in ihren Bann gezogen. Und ich hoffe, und das ist so ein bisschen der Grund, warum ich wollte, dass du es guckst, dass es einfach bei dir genauso war.
Ich fand das gut. Es hat mich nicht aus den Latschen gehauen. Und ich fand's, also was ich komisch fand, ist so eine Folge als erste Folge zu machen. Fand ich, das ist so was Typisches, weil ich an dritter, vierter Stelle irgendwo erwarte, als Flashback irgendwie. Aber so als Einstieg in eine Serie fand ich das irgendwie seltsam. Zumal es halt komplett anders ist als Staffel 1.
Ja.
So vom Pacing, vom Setting, vom Look, sogar von Schauspielern halt natürlich. Das sind ja nur neue Gesichter. Das fand ich irgendwie komisch. Es ist gut gemacht, zweifelsohne. Und ich finde es auch als Ort ganz irgendwie ganz cool gewählt. So, es ist irgendwie so ein bisschen schräg, so Apokalypse und Elvis. Das ist irgendwie so ein bisschen, ist irgendwie eine geile Mischung. Das fand ich ganz geil. Aber irgendwie fand ich es trotzdem komisch, auch wenn es gut war.
Ja, und das ist halt mal wieder so das Ding, ne? Mich hätte es auch gestört, wenn ich den Piloten geguckt hätte, quasi gar keinen Anschluss an die andere Staffel gefunden hätte und dann nicht hätte weitergucken oder noch eine Woche warten müssen. Aber so habe ich halt einfach weitergemacht, hat am Ende den Cliffhanger und ja. Und das kann ich schon mal sagen, das macht die Serie die ganze Zeit. In der zweiten Folge wird dir halt komplett gezeigt, was dann halt aus seiner Perspektive passiert ist, Sterling K. Brown, also Xavier. Dann wird das zusammengeführt und dann findet man irgendwann ab Staffel 3, sagt man, man arbeitet auf, was im Paradise passiert ist und findet dann so, aber eigentlich ist das auch wieder nur die POV von einer Figur. Das heißt, ab Folge 4 geht dann quasi die Handlung eigentlich erst weiter. Und ich finde das super geil gemacht, weil eigentlich die eigentliche Handlung in Staffel 2, die ist nicht viel, da passiert gar nicht so viel. Aber du hast halt diese einzelnen Sachen, die zusammengeführt werden, die so isoliert voneinander erzählt werden. Und dadurch entsteht dann halt dann trotzdem so eine Spannung, weil ganz viele neue Nebenschauplätze aufgemacht werden. Und Staffel 1 war ja alles sehr zentriert auf einen Konflikt. Die geht da einen ganz anderen Weg und zeigt eben auch viel mehr von dieser ganzen Endzeit-Szenario. Und dann hast du ab Staffel 4 plötzlich, okay, jetzt verstehe ich, warum ihr mir das alles voneinander gezeigt habt. Nur um in Folge 5 wieder komplett eine neue Figur einzuführen, die wieder eine neue Folge kriegt. Und das machen die die ganze Zeit und muss ehrlich sagen, wenn es etwas gibt, was ich an Serien liebe, dann mag ich das, dass die sich sowas rausnehmen können. Diese Episoden, die sich völlig, also wie die dritte Episode in Last of Us Season 1, also die so einen ganz eigenen Mikrokosmos ausmacht und du kannst es trotzdem in das Große und Ganze einordnen. Und das habe ich nicht so erwartet und deswegen hat es mich, ich habe die an zwei Tagen durchgeguckt, die Staffel. Die hat mich so richtig abgeholt und reingezogen, weil sie eben das, was auch in Staffel 1 eben auch noch passiert ist, diese klassische Politthriller und dann dieses Ganze, die wechselt einfach komplett das Genre. Und am Ende hast du trotzdem, auch wenn das Genre einmal komplett geswitcht wird, hast du wieder eine neue Ebene, die mit diesem Paradise zu tun hat, die du so hast nicht kommen sehen. Und da schmeißt dich wieder mit so einem fiesen Cliffhanger raus. Und jetzt denke ich mir schon wieder, ich muss das weitergucken. Und wenn das Konzept der Serie ist, wie der Dan Fogelman uns gibt, dass der quasi ab in der kommenden, hoffentlich dritten Staffel dann wieder sagt, jetzt machen wir wieder was ganz anderes, dann habe ich es jetzt langsam geschnallt und deswegen, also ich stehe da persönlich sehr drauf. Für mich ist das eine tatsächlich der besten Serien, die gerade laufen, weil sie einfach so mühelos mit so vielen Genres spielen kann und es ist halt nie so düster und auch vielleicht nicht ganz so wertig wie halt in The Last of Us, weil das ist ja schon dann doch sehr, sehr sinister teilweise. Aber dafür hat das hier viel mehr, wie soll ich das sagen, das hat eine geilere Welt, die aufgemacht wird, eine umfangreichere Welt und es bietet so viel Potenzial, was man hier noch erzählen kann. Also hier kommen so viele neue Ebenen einfach hinzu. Also mich hat das komplett mitgerissen. Und Sinatra wieder, ich weiß gerade nicht leider mehr, wie die Schauspielerin heißt. Muss ich mir mal kurz aufmachen. Super Gegenspieler. Also ich hoffe, du guckst weiter, kann ich nur sagen.
Ja, ich gucke das auf jeden Fall weiter und
Julianne Nicholson, sorry. Die meinte ich.
Ja, ganz gut, dass wir jetzt das so nochmal ein bisschen drüber reden, weil dann weiß ich auch, dass ich nicht drauf warte, dass irgendwie in dem, also dass das so sich anfühlt wie aus einem Guss, ne, dass Staffel 2 die Fortsetzung von Staffel 1 ist, sondern dass die einfach was anderes machen und teilweise und sich einfach in der Welt bewegen und teilweise eben Figuren, die wir schon kennen, mit reinbringen, aber das war's dann auch so mehr oder weniger.
Es ist viel mehr Roadmovie und Endzeit und relativ wenig wird dieses Thema des Paradise eigentlich weitererzählt. Also du, und das ist nämlich genau das, was wir dachten. Wir haben uns ja, ich weiß noch, wie wir dann da über diese Serie gesprochen und gesagt haben, ja, was will man dann in Staffel 2 erzählen? Ja, nicht viel. Nichts viel zu dem Eigentlichen aus Staffel 1. Finde ich clever.
Clever ist ein wahnsinnig gutes Stichwort. Ich habe relativ zufällig einen Film gesehen. Den gab es für 99 Cent in irgendeiner Amazon Aktion im Shop. Und ich dachte mir, liest du mal kurz, worum es geht. Und das klang auch echt gut, weil im Prinzip ist es geht es darum, dass auf einmal ein Lotto gewinnen in so einem kleinen Laden, wo die Lottoscheine verkauft werden, von 294 Millionen Euro. Und dann gibt es halt da, das verschmilzt auf einmal alle Leute, die zu dem Zeitpunkt in diesem Laden sind. Und dann geht es eben darum, wenn wir es jetzt einfach behalten, wird es irgendjemanden treffen oder nicht. Und dadurch kommt so ein ganz verrückter Plot zustande. Es handelt sich um den Film No One Will Know. Im Original heißt der Le Roi Soleil, also der Sonnenkönig oder der Sonnenprinz. Sonnenkönig, ne? Heißt das? So heißt dieses kleine Bistro, in dem das Ganze spielt. Es ist ein französischer Film und hat durchweg unbekannte Gesichter. Also die Schauspieler wirken halt total unverbraucht. Man kriegt einen kleinen Prolog zurück, auch in die in das alte Frankreich, wo irgendwelche Adlige, die kurz vorm Bankrott wurde oder wo das Königshaus kurz vorm Bankrott war, kommen irgendwelche anderen adligen Investoren mit Geld und schlagen halt vor die Idee der Lotterie, der Landeslotterie, und das ist so ein bisschen der Rahmen des Ganzen. Und dann sehen wir halt so einen Börsenbroker, der auf so einer sehr, sehr dekadenten Party dann irgendwo in Spiegelsaal vom Versailles oder so irgendwo geht und dann in so ein Zimmer und da in die Ecke pisst und sowas. Und der verschwindet. Und dann findet der sich wieder, so barfuß und halb dreckig und irgendwie am Ende in diesem kleinen Café. Und er ist einer von mehreren Figuren, die zum gleichen Zeitpunkt dort sind. Da sind dann noch zwei Polizisten, die kommen gerade von der Streife und da ist auch irgendwas schiefgegangen. Der eine musste seine Waffe abfeuern und die denken sich gerade aus, wie sie das erklären. Dann sitzt dort noch, dann ist dort halt der Besitzer noch, so ein Asiate, der den Laden gemietet hat, der den führt. Der hat noch eine Aushilfe, die studiert so ein bisschen griechische Philosophie und sitzt dann dort rum und ist dort immer nur schwarz beschäftigt. Und dann ist dort, glaube ich, noch ein anderer Typ, genau, der ist Rettungswagenfahrer, der kommt auch gerade von der Schicht, und dann kommt ein älterer Mann rein, der dort jeden Tag so sein Gläschen Wein sich holt und dann dort eben guckt, wie seine Lottozahlen sind und stellt fest, er hat den Schein mit 294 Millionen Euro Gewinn. Und zu dem Zeitpunkt ist auch noch ein sehr dubioser Typ im Laden, der das mitkriegt, der sieht doch richtig abgefuckt und kriminell aus und der greift sich von den Polizisten die Waffe und will den Lottoschein erpressen und will mit dem Schein abhauen.
Natürlich.
Und in diesem Handgemenge stirbt der Alte, weil der einen Schuss sich löst und er stirbt. Und jetzt sind die dort alle zusammen und eigentlich, wenn sie sich jetzt überlegen, okay, wir sagen, dass der Schein einen von uns gehört, du sagst nicht, ich sag nichts, wir teilen uns den Gewinn. Das ist die relativ coole Ausgangssituation. Ich mag sowas. Das sind wir
ja auch fast ein bisschen wieder nah bei, wie hieß es, ein einfacher Plan.
Ja, genau. Und das Geile an dem Film ist, ich dachte erst, wie dumm ist denn das eigentlich? Weil du siehst ganz viele Szenen, immer wieder. Zwar ein bisschen eine andere Kameraperspektive, aber du raffst erst gar nicht, warum. Bis du merkst, Details sind immer anders. Siehst ein und dieselbe Szene mit ein und demselben Dialog, der bewegt sich aber manchmal, der läuft manchmal nicht von rechts nach links, sondern umgekehrt, oder er setzt sich mal auf den Stuhl, mal setzt er sich an die Theke, mal hat er eine andere Jacke an und du merkst, aha, das, was du die ganze Zeit immer wieder siehst von diesem schicksalshaften Moment, ist das, was die entweder sich überlegen, wie sie es erzählen bei der Polizei oder wie es dann später im Verhör wirklich von den Einzelnen gesagt wird. Das heißt, du siehst diese Situation immer wieder unzuverlässig erzählt aus anderen Perspektiven. Und du fängst über den Film hinweg an, dir zusammen zu puzzeln, was ist denn jetzt wirklich passiert?
Hast du das am Anfang gleich wahrgenommen und hast du am Anfang gedacht, hä, sind die dumm?
Ja, habe ich gedacht, hä, sind die dumm? Weil das, ja, okay. das kriegst du erst später mit. Krass, erst so nach
dann ist es gut.
20, 25 Minuten fällt der Groschen so. Und habe ich da gesehen, ach, jetzt kapiere ich das.
Ja, cool.
So, und das ist echt cool, weil die sich geile Sachen überlegen und das dann halt wirklich sehr geschickt zusammenspielt, wie so die Verbindung untereinander sind. Und das dreht auch immer mal, wer mit wem so ein bisschen versucht, die anderen übers Ohr zu hauen. Dann kommen immer mal noch andere Personen zufällig mit zu dieser Situation dazu. Und dann werden auch nochmal so Anker gesetzt, wo du dir denkst, ah, das hat bestimmt später nochmal irgendeine Bedeutung. Und dann kommt das aber nochmal irgendwie anders, als man es dachte. Also das spielt sehr, sehr viel mit dir. Es legt ganz viele Red Herrings. Und es ist auch sehr wendungsreich erzählt. Fand ich wirklich gut. Dadurch, dass du, wie gesagt, niemanden kennst, ist es sehr unverbraucht und wirkt ziemlich frisch. Es überschlägt sich ein bisschen. Also am Ende wird es dann schon ein bisschen krude, wie das so ausgeht und wie sich's entwickelt. Ich glaube, da wollten sie einfach ein bisschen zu viel von dem Film. Ich hätte es ein bisschen geerdeter gelassen, weil es ist clever genug, dass es sich trägt. Ich fand's also als Idee super gut. Schauspieler machen halt einen okayen Job. Das ist halt auch noch so ein Manko. Das sind halt jetzt nicht die allergeilsten Schauspieler. Müssen sie jetzt auch in dem Plot nicht sein. Also das ist ja zweckdienlich, was da dargeboten wird. Und die Kameraführung und die visuelle Ästhetik schwankt so ein bisschen zwischen irgendwie cool. Also es gibt ein paar coole Kameraschwenks und Perspektiven und sowas. Aber manchmal ist es schon ein bisschen unästhetisch beim Gucken. Weil es ist auch von Farben her nicht schön. Es ist irgendwie so eine düstere kleine Bistrohalle, so halb dreckig und spielt dort noch so ein dreckiger Keller eine Rolle. Das ist alles jetzt Interieur-Set-mäßig halt nicht so geil. Das ist so, sind so ein bisschen die Knackpunkte, dass es ein bisschen zu viel dann will. Aber die Idee ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also das hat mich total mitgenommen und als ich das dann gerafft habe, ist dieses Miträtseln und Mitraten, was jetzt wirklich passiert und wer lügt und wer denkt sich was aus und welche Figur war vielleicht auch gar nicht da am Ende. Das ist schon cool. Also No One Will Know, kann man mal gucken. Ist aktuell noch zum Kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass der irgendwann demnächst mal für immer auf irgendeinem Streamer landet. Da kann man sich den wirklich mal reintun.
Klingt auf jeden Fall cool. Klingt vor allem nach einem geilen Drehbuch. So, ne? Das muss man sich dann erstmal so ausklamüsern. Habe ich auf dem Schirm. Cool.
Dann würde ich sagen, ist es jetzt Klassiker-Time.
Dann bleiben wir mal bei düsteren, räudigen Settings, würde ich sagen. Ne?
Klassiker. 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 Klassiker.
Das stimmt. Wir haben 30 Jahre Trainspotting. Wir hatten es irgendwie mal so ganz kurz erwähnt, als wir über 30 Jahre Fargo gesprochen haben, dass ja auch Trainspotting im gleichen Jahr rauskam. Und seitdem ist es irgendwie bei mir im Hinterkopf geblieben. Und ich dachte mir, ja, guckst du mal. Und irgendwann zwischendurch gab es den auch mal für wenig Geld als Digitalversion auf Prime. Da habe ich mir den geschossen. Und seitdem dachte ich mir, ach, kannst du ja eigentlich mal wieder gucken. Habe ich schon ein paar Mal gesehen. Und ich finde, so einen Film, den kann man immer mal wieder gucken.
Ja, absolut. Geht mir genauso. Ich mag den auch sehr. Auch einer dieser kuriosen Filme, die eigentlich so mit der Zeit, in der sie rauskam, verwurzelt sind. Also das ist ja der typische 90s-Film, dass ich niemals gedacht hätte, dass der eine gute späte Fortsetzung braucht und dann auch noch, dass die funktioniert. Also T2 von 2017 ist ein super Film, ne? Das kann man einfach an der Stelle sagen.
Sehen nicht alle so. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meinem lieben guten Freund Felix. Liebe Grüße. Der mag ja Trainspotting auch total gerne und wir hatten das Gespräch zusammen, kamen auf diesen Film und da sagte dann seine Freundin, ja stimmt, da gab's doch dann den zweiten Teil, der war richtig doof. Und wir beide so, was? Nein, der war brillant. Das ist ein geiler Film. Raus. Also, was sagst du, was erzählst du denn?
Sag ja zum Leben, sag ja zum Job, sag ja zu Trainspotting, so.
Sag ja zur übergroßen Klotze.
Genau. Sag ja zum Leben.
Das sollte man, weil das ist zu Recht, das merkst du auch, wenn du den jetzt guckst, der hat eine absolute Zeitlosigkeit. Ich glaube, egal in welchem Jahrhundert, diese Heroin-Junkie-Drogenhäuser sind immer räudig wie Hund. Also das, da kannst du nichts machen. Ne? Also, und ich glaube, die Erzählweise und das Thema einfach dieser Sucht und des Typen, der uns das erzählt, eben Mark Renton, gespielt von einem blutjungen Ewan McGregor, das ist einfach so zeitlos und das merkst du. Und das hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist absolut eingeschlagen und hat eine Kultigkeit bis heute, die kann man einfach nicht absprechen.
Ja, ich habe jetzt, mir ist mal auch jetzt wieder aufgefallen, als ich den Film geschaut habe, also der ist einerseits so krass mit seiner Zeit 96 da in England so verbunden, die Musik auch und das alles in dem Film schreit dir halt 1996, Alter, an. Aber trotzdem ist der so zeitlos gefilmt. Die Kamera ist so dynamisch, das Pacing ist so aberwitzig. Ich habe so nach 20 Minuten auf die Uhr geguckt, habe gedacht, Alter, was der Film an Informationen in dieser kurzen Zeit in mein Hirn geballert hat. Ich komme mir gerade selbst vor, als wäre ich auf einem Trip. Und der fühlt sich, also deswegen in den 94 Minuten Laufzeit mit Abspann, also eigentlich noch viel weniger, passiert so unglaublich viel. Und dass es dir vorkommt, als würdest du auch so einem Rausch beiwohnen. Du bist Teil von so einer Clique, ne? Hugh McGregor hast du gerade schon genannt, der ist auch der Ich-Erzähler. Das heißt, wir kriegen auch oft seine Voice-Over und eben dadurch, und das vergisst man, wie er diese Welt um sich herum wahrnimmt. Und das ist einfach eine runtergekommene Welt ohne Perspektive, ohne Hoffnung in Edinburgh, wirklich völlig im Moloch und man schlurft sich so anhaltspunktlos von Schuss zu Schuss, um sich danach immer wieder zu sagen, das war mein letzter Schuss und dann geht es wieder von vorne los. Und er ist nicht allein, Ewan Bremner ist noch mit dabei, Robert Carlyle, absoluter Scene-Stealer und Johnny Lee Miller als Sick Boy und Kevin McKitt. Das sind so die fünf Protagonisten, die diese Clique bilden. Und die sind einfach also alle völlig durch. Und dann, was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist, ich vergesse auch jedes Mal, Trainspotting ist so ein Film, wo ich immer die Handlung vergesse, um was es eigentlich geht. Ich habe aber immer diese Szenen im Kopf, ne, das Klo oder wie sie da halt in der U-Bahn-Station aussteigen und diese Wanderung da draußen machen. Das sind immer so, es gibt so ganz viele Szenen, die sind so ganz unique und legendär. Und dann fällt mir beim Gucken mal ein, ach ja, stimmt, in dem letzten Drittel des Films gibt es ja plötzlich eine Narrative, dass die halt diesen Heist da machen wollen, um über diesen Drogendeal da so ein beziehungsweise diesen Heroin-Deal da irgendwie abzuschließen, wo sie durch Zufall rankommen, um sich diese 16.000 Pfund zu sichern, dann untereinander aufzuteilen und quasi dann daraus in ein neues Leben zu starten. Darum soll es ja eigentlich am Ende von Trainspotting auch gehen. Aber die Reise bis dahin, das ist so ein wilder Ritt. Das ist wirklich phänomenal.
Absolut. Und das ist ja das Ding, dieser Film ist, du hast gesagt, unglaublich schnell und rasant erzählt und unglaublich auch cool in seiner Art, wie der so trocken solche krassen Dinger raushaut, wie man sich eben am besten Schuss setzt und auch legendär, wie er so diese One-Liner und diese zitierbaren Monologe, so wie, keine Ahnung, nimm den besten Orgasmus, den du jemals hattest, multipliziere ihn mal 1000, du bist noch nicht mal nah dran an dem Rausch von Heroin und so. Also das sind halt einfach solche absolut ikonischen Dinger, die er da rausplautzt. Und es ist trotzdem überhaupt nicht heroisierend. Ich finde im Gegenteil, der Film schreckt halt total ab, weil was man vergisst bei dieser ganzen kurzweiligen Unterhaltsamkeit, die der Film halt hat und dieser Coolness, zeigt er dir halt übelst harten Tobak.
Ja.
Das Stichwort totes Baby ist halt einfach übelst krass, wie da auch bei dem Entzug dann nochmal davon heimgesucht wird. Der hat sich bei mir eingebrannt, wie das Baby an der Decke lang krabbelt. Das ist auch geil. Und dann der eine Kumpel halt, der immer clean war, dieser Sportler-Freak, der dann einfach nur durch einen dummen Zufall, durch irgendeinen Suff, in Anführungsstrichen Suff oder einen Rauschgedanken klaut er ja irgendwie sein Sextape und dadurch trennt sich die Freundin und dadurch probiert er mal Heroin aus und ist ein paar Wochen später tot. Ja, also das ist halt einfach übelst heftig, was dieser Film dir zeigt und trotzdem ist er halt unterhaltsam und kurzweilig.
Ja, weil er eben die Situation so wahrnimmt und sich das alles so ein bisschen schön erklärt, weil er das einfach nicht anders kennt und irgendwie ja auch nicht die Hoffnung verliert. Er ist ja zwischendurch auch mal wieder clean, tritt dann auch einen relativ normalen Job an und am Ende geht er ja sogar auch mit ein bisschen, mit einer gewissen Hoffnung da raus aus der ganzen Geschichte. Also ob man das jetzt, innerhalb dieses Universums des Films ist das vielleicht eine fragwürdige Sache, aber irgendwie auch nachvollziehbar. Und das ist halt auch so ein Ende, wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass man daraus noch was erzählen kann, aber ich finde diesen Mikrokosmos einfach so spannend, in dem sich der Film bewegt. Und man kann das jetzt fehlinterpretieren, man kann sagen, der Film zeigt, dass das irgendwie alles gar nicht so schlimm ist, aber ich bin da voll bei dir, der zeigt, dass das schlimm ist und das Schlimme daran ist aber eben nicht mal, dass man es fingerpointen und benennen muss, das ist schlimm, Achtung, sondern wir sehen das, dieser Film ekelt uns ja in allen Belangen an, wir sehen, dass das schlimm ist. Das musst du dem Zuschauer nicht erklären. Also die Figuren, bloß weil sie es nicht aussprechen, dass sie es schlimm finden, merkst du, finde ich, allen diesen Leuten da an, dass die aus der Situation raus wollen, dass die unzufrieden mit ihrem Leben sind, aber die können es halt nicht zugeben.
Ja, also das musst du im Zutext halt rauslesen. Und sie sind irgendwann, glaube ich, mehrfach auch an dem Punkt, wo sie sagen, ja, schaffe ich eh nicht.
Das, genau.
Das ist halt wirklich ein Teufelskreis und das hast auch ähnlich, dass, wie du bei Fargo immer sagen würdest, ach Fargo, das ist doch der Film mit der schwangeren Polizistin. Sagst du bei diesem Film, ach, das ist doch der Film mit der dreckigsten Toilette Schottlands.
Boah, wirklich. Es ist immer wieder schlimm.
Eine geile Szene, das ist eine großartige Szene. Also auch diesen Kniff, dass der dann irgendwo dort schwimmt. Ich liebe das total, ja. Das ist okay, weil es absurd ist. Das ist schon richtig gut. Und ich würde einfach unsere Besprechung zu Trainspotting würde ich abschließen. Ich glaube, ich lese mal kurz mein Letterboxd-Text vor, weil ich glaube, da besser als da habe ich es nicht, kriege ich es nicht nochmal formuliert. Ich komme jetzt mal damit um die Ecke und zwar: In knackigen 90 Minuten sieht man degenerierten Psychopathen-Junkies dabei zu, wie sie sich in ihrem toxischen Sozialgefüge dekonstruieren, um sich danach an einem Punkt der Gesellschaft wiederzufinden, der als Sammelbecken gescheiterter Existenzen den kläglichen Rest dieser suchtkranken Vollversager in sich aufsaugt und sie als modernen Prototypen eines kapitalistischen New Age Arschlochs zurück in die Welt auskotzt.
Großartig. Poetisch, Berg. Da hast du den Feuilleton Steven doch wieder abgeholt.
So ist es nämlich. Genau, ja. Das machen wir. Steven muss uns auch mal sagen, ob der den nicht gesehen hat.
Ja, von der Lauflänge wird es ja passen, ne?
Das stimmt. Aber mit Drogendrama ist er, glaube ich, nicht so.
Mo, ich weiß es gar nicht, bestimmt einer seiner Lieblingsfilme. Das ist so ein typischer Mo-Film.
Ich hoffe doch.
Ich hoffe doch.
Sagt uns das Mo, mal. Der olle Revoluzer. Ja. Das ist doch hier. Mo ist Goff-Punker Mo. Der muss das doch lieben.
Ja, Goff-Punker Mo. Bald beim WGT, bitte, sollte man nicht verraten, machen wir jetzt aber hiermit natürlich, weil wir richtige Arschnappel sind. Also wenn ihr Mo auf dem WGT seht, mal kurz anstupsen und fragen, ob er Trainspotting gesehen hat. Vielen Dank und dann uns Bescheid sagen.
Ja, und dann einfach weggehen. Einfach nur das fragen und weggehen. Gar nicht mit ihm reden oder so.
Ey, ja, bist du der Mo? Ja, wieso? Hast du Trainspotting gesehen? Na klar. Ciao.
Tschüss. Ciao. Goodbye.
Ja.
Wäre nicht schlecht.
Großartiges Ding, wie gesagt, gucken.
Über den zweiten reden wir hier auch irgendwann nochmal.
Das auf jeden Fall. Ich überlegte nur gerade, wie ich jetzt also das ist ja thematisch wirklich so weit auseinander, ich probiere es gar nicht erst.
Zumindest ist Trainspotting ja eine Verfilmung eines überaus erfolgreichen Romans und das, was wir jetzt besprechen, ist die Verfilmung von absoluter Weltliteratur.
Du Genie. Ja, da ist er wieder.
Boah, ich war Berg. Bei Steven in der Lehre.
Ja eben, Übergang Steven hat auf jeden Fall abgefärbt. Also Berg, du musst uns jetzt mal hier gleich einführen. Ich kann bloß sagen, ich hasse dich ein bisschen dafür. Denn Lord of the Flies war etwas, was mich tatsächlich doch mehr gefordert hat, als ich dachte. Und du bist damit in die Ecke gekommen. Und erklär doch bitte nochmal, du wolltest ja sogar irgendwann mal ein Special machen. Jetzt geben wir dem aber hier genug Raum. Erklär mal, wie kamst du darauf?
Also, Lord of the Flies, wie schon erwähnt, Weltliteratur, Herr der Fliegen, weiß ich, habe ich mal in Teilen, glaube ich, in der Schule so ein bisschen gehabt. Wir hatten das aber nicht als Pflichtlektüre irgendwie, deswegen habe ich es auch einfach nicht gelesen, ja ganz klar. Ich habe ja nicht mal die Pflichtlektüre gelesen.
Punk.
ja, habe ich gemacht. Aber ich fand die Geschichte schon immer geil, weil ich einfach die Idee dahinter so cool finde, ja, eine Dynamik einer sich selber bildenden Gesellschaft zu erklären oder zu zeigen, aber nicht eben unter den ganzen Kontext der Welt, in der wir leben, sondern eigentlich unter unschuldigen, in Anführungsstrichen, Seelen, weil das sind ja Kinder auf einer Insel, die sich auf einmal irgendwie organisieren müssen. Und dadurch haben die ja eine ganz andere Art und Weise, sich sehr animalisch und urkraftbezogen irgendwie so herauszubilden, wer dann Anführer ist, wer nicht, wer unterdrückt wird, was so Ziele sind, wie sie versuchen, sich eben zu helfen oder eben auch nicht. Das ist halt alles spannend, finde ich. Das ist eine geile Geschichte, habe ich auch mal irgendwie als Teenager, glaube ich, sogar mal ein Theaterstück oder so zugesehen. Das war alles cool. Aber ich habe es eben nie gelesen, ich habe es nie geschafft, das zu lesen. Würde ich auch aber gerne mal, bis irgendwie noch nie so richtig Zeit dafür gefunden. Und da habe ich gesehen, dass es jetzt als vierteilige Miniserie verfilmt wurde, von den Produzenten auch von Adolescence. Mit dabei ist auch unter anderem im Soundtrack Hans Zimmer, aber auch noch andere. Also das ist schon ein Ding, wo viele gute Leute ihre Finger mit drin hatten.
Das ergänze ich gleich mal, weil die Musik ist eben, ich weiß gar nicht, hat Hans Zimmer das produziert? Ich habe gelesen, dass das chilenisch-kanadische Duo da von White Lotus das gemacht haben. Und ich muss sagen, das hört man total raus.
Ja, das hört man auf jeden Fall.
Wäre ein geiles Crossover. Ja.
Oh, ja, ein bisschen. Das stimmt schon. Und was man jetzt also wirklich sagen muss, das ist eine richtig britische Serie. Also das trieft aus jeder Pore britische Serie. Das merkt man schon. Und man macht sich halt einfach keine Vorstellung, was auf einen zukommt. Also wenn ihr jetzt denkt, ja, Herr der Fliegen und wurde verfilmt und so, ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt. Das ist ein sperriges, buntes, psychedelisches, forderndes, krankes Stück Film. Also es ist wirklich sau anstrengend, aber es ist ohne Ende faszinierend und es hat eine Kraft. Das ist der absolute Wahnsinn. Also mich hat jede Folge in die Couch gedrückt, weil das so krass ist, was du siehst und wie geil diese Kinderdarsteller sind. Und das sind nicht wenig, es sind ausschließlich Kinderdarsteller und es sind bestimmt um die 15, 20 und die sind alle ein absolutes Brett. Also es hat mich völlig beeindruckt, was die da machen. Ich meine, hat man ja auch bei Adoleszenz schon gesehen, was man aus jungen Darstellern rausholen kann. Aber hier ist das, steht das dem in nichts nach und die Machart ist, wie gesagt, sehr psychedelisch, also das ist auch oft sehr surreal. Es fängt schon wie es anfängt mit diesen Fischei-Kamera-Optik im Dschungel, wo die Ränder so ausblören und sowas und das hast du die ganze Zeit. Das ist natürlich fordernd und das Color Grading ist absolut krass. Das verfremdet dir ständig diese Natur. Das Set oder der Drehort ist also einfach auch total beeindruckend. Weil es wirklich halt alles on Location gefilmt ist. Das ist völlig krass. Ist in Malaysia gedreht,
ja.
Ja, das ist heftig gut. Und was passiert, ist halt wirklich krass. Wer das Buch kennt, da geht's halt auch schon darum, dass dann eben diese Kinder sich so teilen in so zwei Lager. Und die einen sind so die Animalischen, die jagen und die nur ihren Gelüsten und ihren Urinstinkten nachgehen. Und dann gibt's noch so eine Gruppe von Leuten, die versuchen das so ein bisschen analytisch an die Sache ranzugehen, die werden aber total davon unterdrückt und dann gibt's auch Krieg zwischen diesen beiden. Also das ist wirklich harter Tobak und die Serie schafft es, das auch rüberzubringen. Und der Clou an der Erzählweise ist hier, dass wir also diese Geschichte auch erzählt bekommen, ne? Flugzeugabsturz, Gruppe findet sich zusammen, versucht Essen zu finden und dann bilden sich so diese Lager. Und das kriegst du in jeder der vier Folgen aus der Sicht einer anderen Hauptfigur erzählt. Und das finde ich auch einen ganz coolen Shift, weil das auch sich wirklich unterschiedlich anfühlt, weil die sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Der eine ist halt so ein ganz typischer charismatischer Anführertyp. Der andere ist so der Evil Brain Anführertyp. Dann hast du den ganz, ganz sensiblen und dann hast du noch einen, der sehr intelligent ist, aber von allen gemobbt wird. So, und das ist halt wirklich eine tolle Konstellation, wie das erzählerisch eingesetzt wird.
Zumal,
das kann man jetzt mal so oben drüber stellen, mal so als allgemeine Erzählung zu allen drum und dran. Und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst.
Ja, aber ich wollte da direkt anschließen, zumal was ich halt wirklich originell fand, ist, dass das, dass die einzelnen Episoden trotzdem eine narrativ fortgeführte Geschichte erzählen. Also es ist nicht so, dass man jedes Mal die gleiche Story in jeder Episode bloß aus einer anderen Perspektive sieht, sondern wir verlagern nur den Schwerpunkt. Also die anderen Figuren werden auch in den nächsten Episoden mit weitererzählt, aber der Schwerpunkt liegt halt bei einer anderen Figur. Also das ist irgendwie richtig, was ganz Neues, was ganz Originelles, und da fand ich es schon mal von der Erzählweise her wirklich spannend. Also wir haben auch das Schicksal von Piggy beispielsweise, dem die erste Episode gehört. Seine Story geht auch in allen anderen Episoden weiter und wird auch zu Ende erzählt, dass genau wie alle Storys am Ende zu irgendeiner Konklusion hinführen. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie auf eine zweite Staffel oder so wie es ausläuft. Aber das fand ich auf jeden Fall erstmal sehr, weiß nicht, originell, mutig, wie auch immer. Generell muss ich dir recht geben, das ist eine audiovisuelle Wucht, diese Serie. Jede Einstellung ist so ein expressionistisches Gemälde. Da werden teilweise die Bilder in, also die Wälder werden in Blutrot getaucht, so, ne. Das sieht aus wie so ein, das hat er mich teilweise sogar wirklich an Chief of War erinnert, so ein bisschen, als das ein bisschen martialischer hinten raus wurde. Oder auch so Terrence Malick-Filme, die ja auch zwischendrin mal so surreale Sequenzen plötzlich haben, aber die Figuren sich irgendwie trotzdem normal verhalten. So sehr schmale Grat und sowas. Das ist auch ähnlich. Oder auch ein bisschen musste ich auch an Mad Max denken. So von den Farbkontrasten, die halt so völlig übersättigt waren. Und dann eben auch im Kontrast mit dieser Kriegsbemalung von denen. Das wirkte wie eine fremde Welt. Und ich glaube, so sollte das auch so ein bisschen die Reise der Protagonisten zeigen, die plötzlich in einer anderen Welt waren oder in eine andere Welt betreten haben, die Hölle vielleicht sogar. Also es ist alles sehr symbolisch aufgeladen. Und je länger man dann so bombardiert wurde mit Bildern und Klängen und Symbolen und irgendwie dann irgendwie nach einer, also auch nach einer Handlung so ein bisschen gesucht hat oder nach einem großen Ganzen, wo das drauf hinausläuft, desto mehr fühlte ich mich dann aber doch manchmal im Leerlauf überwältigt. Also es ist nicht so, dass mich die Serie in den Episoden gelangweilt hat, aber durch diese Entscheidung, das so aufzusplitten, habe ich mich schon manchmal gefragt, wo führen denn jetzt diese einzelnen Entwicklungen hin? Und ich habe bei einigen Episoden am Ende gedacht, ja, eigentlich ist das dann doch eher ein Gimmick gewesen, als irgendwie etwas, was mir Mehrwert von der übergeordneten Handlung gegeben hat, weil es nämlich auch dadurch bedingt, dass gewisse Sachen, die für mich vielleicht auch die Spannung gefördert hätten oder handlungsrelevant wären, einfach auch ausgelassen hat. Also wir reduzieren dieses wirklich abstrakte Setting mit diesen jugendlichen, teilweise kleinen Kindern, die da irgendwie eine eigene Gesellschaft aufbauen und überleben können. Was ja sowieso erstmal Quatsch ist, aber das will ich nicht der Serie zugrunde legen. Das ist ja im Buch begründet, was ja eher ein Thesenroman ist. Das soll ja nur eine Art Gesellschaftsform widerspiegeln. Aber unabhängig davon wird das einfach nicht erzählt. Also man hätte hier sozusagen die Möglichkeit gehabt, auch da einen gewissen Realismus reinzubringen oder eine gewisse, oder wie soll ich sagen, nicht Realismus, aber einfach eine gewisse Begründung reinzubringen, wie das überhaupt funktionieren kann, das mal auszuerzählen, wie denn sowas vielleicht auch aus der heutigen Sicht möglich gewesen wäre. Man muss ja dazu sagen, es spielt in den 50er Jahren und es gibt hier und da zu diesen einzelnen Figuren ja auch diese Flashbacks, um die ein bisschen besser einordnen zu können. Und auch das fand ich irgendwie erst spannend, aber dann waren die zu wenig, um mir irgendwie einen Mehrwert zu bieten. Wie soll ich denn diese gesamte Handlung on Lord of the Flies jetzt in die Gesellschaft oder in die Geschichte einordnen? Weil das habe ich dann irgendwie versucht und habe dann aber überhaupt gar keinen Ansatz gefunden. Und so habe ich dann manchmal so das Gefühl gehabt, es ist eigentlich ganz viel stilistisch aufgeladener Nonsens, der gewisse Wirkungskraft durch die Inszenierung entfaltet, aber eigentlich darüber hinaus gar nicht viel zu erzählen hat. Vor allem auch gar nicht mehr als das Buch damals eigentlich nur so eine Art pessimistische Weltanschauung widerspiegeln wollte, das aber nicht erzählen durfte über geschichtlichen Kontext, sondern das dann einfach mit Kindern abgegolten hat. Und man hat sich darüber aus dieser Moderne heraus gar nicht bemüht, das neu zu stricken, neu zu denken oder daraus auch irgendwie mal irgendwas rauszuziehen, sondern man hat einfach das, was da war, so stumpf wie es ist, überstilisiert. Und das ist geil, Aber am Ende des Tages eben auch nur das. Und irgendwie hat es mich völlig, und dass ich das sage, ne? Also ich hatte da auch in der letzten Folge echt keine gute Zeit mehr. Ich weiß nicht, das war.
Nee, echt, das ist niederschmetternd. Komplett niederschmetternd.
Also es war wirklich das Finsterste, müssen wir wirklich sagen, also ich gucke viel kranken Scheiß, also das Finsterste, was ich seit langem gesehen habe. Eben weil es eben auch nur mit Kindern funktioniert und es ist bestialisch, was hier passiert. Das ist echt keine Easy-Watch-Serie. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, was ich damit anfangen soll, weißt du?
Also ich habe quasi meine Review, das besteht ja immer aus Für und Wider, und beim Wider habe ich halt einfach drei Wörter bloß stehen. Zermürbend, anstrengend, fordernd. Das ist es auch. Das ist natürlich jetzt auch kein angenehmes Filmerlebnis, aber ich finde, ich verstehe, was du sagst. Mich stört das gar nicht, weil ich habe die Geschichte jetzt nicht gelesen, jetzt nochmal. Ich weiß, worum es geht, und ich finde halt, ich weiß auch, dass die Geschichte genau diese symbolische Wirkung hat, einfach zu zeigen, wie so eine Gesellschaft sich ordnet, wenn es keine Normen oder irgendwas gibt, sondern wirklich aus diesen puren animalischen Trieben mit Überlebenswillen gepaart, was dann passiert, und das auch noch mit so unberührten Seelen wie die von Kindern. Und dass das nicht erklärt wird, sondern dass es nur was zeigt und wie sich dann sowas aufsplittet in verschiedene Sachen. Und das macht die Serie ja auch, und die wollten mit Absicht ja sehr, 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 sehr nah am Buch sein. Das haben sie wohl hier auch gemacht. Also es gibt hier wohl wenig Abweichung. Ist wohl sehr, sehr 1:1 von dem, was da erzählt wird. Und ich finde es genau deswegen umso schlagkräftiger. Ich finde es genau deswegen, dass es eben nicht diesen Versuch macht, wir erklären euch das jetzt und wir ordnen das mal ein. Und kann man sicherlich alles machen. Aber ich finde, es ist so, wie es jetzt ist, deutlich nochmal wirkungsvoller. Gepaart vor allen Dingen eben, weil es ja am Anfang gleich den Anker setzt mit dieser extrem surrealen Machart. Dass es jetzt nicht der große Erklärbogen ist, sondern dass du einfach mal alles einfach nur möglichst eindrucksvoll und wirkungsvoll in den Kopf geschlagen kriegst. So. Und das, finde ich, macht es halt par excellence. Ich glaube auch, was besser inszeniertes, kraftvolleres werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen als das. Das ist schon für auch das, was es sein will, einfach ein absolutes Brett. Mhm. Und ich fand das wirklich beeindruckend. Es ist schon wirklich was sprachlos macht irgendwie. Also ich habe das gar nicht erwartet, dass ich das kriege, und war dann wirklich auch platt danach.
Ja, das ist es. Es ist auch gut gemacht. Also das hat mich, ich habe auch nicht gewusst, was ich da erwartet, und ich freue mich, dass das für dich so einen Nerv getroffen hat. Ich fand's auch gut. Also das, was die Serie gut macht, was du gerade ausführst, macht die herausragend gut. Ich hätte mir nur vielleicht einfach andere Schwerpunkte noch gewünscht, weil, weißt du, wenn du das schon so machst, dieses völlig martialische und animalische Erzählen, dann lass die Flashbacks weg, dann zeig mir nicht den Flugzeugabsturz und dann zeig mir vor allem nicht hinten raus so eine leichtfertige Auflösung, die das plötzlich alles wieder als redundant erklärt. Weil dann fühlt sich dann an wie so eine Achterbahnfahrt, und am Ende komme ich an und dann steige ich aus und hole mir ein Eis. Und das wollte ich nicht. Dann lass mich damit zurück so irgendwie. Dann zeig mir wirklich nur den Mikrokosmos und dann erklär mir aber bitte auch, was passiert denn mit den ganzen anderen 25 Kindern, die da teilweise 6 sind. Weil da ist ja auch noch ganz viel Potenzial. Aber es konzentriert sich durch diese Konzentration auf diese 4 Charaktere, wird eigentlich nur an der Oberfläche für mich gekratzt. Und das ist irgendwie so ein Mix aus, irgendwie zeigt es mir zu viel, aber auch zu wenig. Also ich bin nicht ganz...
Fand das geil. Ja, fand das Ende auch geil.
Zufrieden.
Fand das mega, weil das ist so, du weißt ganz genau, das war irgendwie so alles so ein bisschen umsonst und wird aber jeden davon fürs Leben zeichnen. Fand ja irgendwie geil.
Hat das so ein bisschen an das Experiment erinnert?
Den habe ich nie gesehen.
Ein guter deutscher Film, wo das ja auch so ist, die Leute gehen dann freiwillig in diese Sozialexperiment-Situation rein und dann gibt es diese Machtdynamiken, und das ist hier ein bisschen auch so, und egal. Also es ist auf jeden Fall, ey, guckt das, aber ihr müsst was abkönnen. Also das ist echt nicht für jeden was, aber wenn euch das interessiert und ihr auch ein bisschen auf abstrakte, brutale, martialische Bilder steht und das ertragen könnt, wie ein Schwein totgestochen wird, muss man eben auch mal dazu sagen.
Ich wollte gerade darauf hinauskommen. Diese Szene ist ja wohl die beste Szene, die ich dieses Jahr sehen werde. Also vor allen Dingen, ich weiß, es ist dir bestimmt aufgefallen, aber ich glaube, es ist der einzige Moment in der ganzen Serie nach dieser Szene mit den Schweinen, wo die Kamera realistisch nüchtern wird.
Nee, das weiß ich, dass es das nicht ist. Ich
weiß nicht, ob es nochmal kommt, aber dort ist es dann, da ist die Kamera dann ganz normal, keine Blur-Effekte, die Farben sind komplett entsättigt und es ist irgendwie der ganze Zauber auf einmal so raus aus dieser Inszenierung. Das fand ich stilistisch, hatte ich Gänsehaut, als danach so nach diesen unglaublich aufreibenden, dieser Jagd und so und dann auf einmal wie so durchatmen, fand ich total geil.
Ja, ich muss auch sagen, das Ende von Folge 3, ich sage jetzt nur Ufer, auch das war eine Szene, die war normal gefilmt, sogar mit Großweitwinkel. Also das war auch, also die Serie macht schon sehr, sehr viel richtig. Also du kannst etwas sehr schlecht kritisieren, wenn du das Gefühl hast, alles darin soll genauso sein. Und entweder punktet es bei dir oder nicht. Und ich habe einfach vieles davon extrem abgefeiert, vor allem artistisch ist das großartig und mir hat sich der Magen umgedreht und das musst du halt erstmal schaffen, so als Serie, dass du so eine Wirkung erzielst. Nichtsdestotrotz hat mich einiges irgendwie, ja, also hat mir einiges gefehlt einfach nur an reiner Substanz. Also das ist wirklich auch eine Style-over-Substance-Serie und das will die halt auch sein. Die erzählt zwar was ganz Wichtiges, aber die dumm das natürlich auf eine Perspektive runter für Kinder auch. Aber es gucken natürlich Erwachsene. Also wie gesagt, es ist eine großartig gemachte Serie. Sehr bitter, sehr finster. Und es klingt ja so, als würden wir dies Jahr eh nochmal von dir davon hören.
Das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Ja gut, dann aber, also es macht was mit uns, das merkt man. Und wir werden, glaube ich, nicht seichter jetzt. Wir haben uns noch was rausgesucht, was wir jetzt gemeinsam geschaut haben, waren bei dem Kino und haben uns das Drama angeschaut.
Ja, und an der Stelle muss man wirklich schon sagen, kann man das schon sagen, Berg, ein typischer Christopher Borgli-Film? Weil ich finde ja schon.
So viele gibt's nicht, aber ja, im Grunde genommen.
Ich weiß gar nicht, hast du Sick of Myself gesehen? Ja, ne? Siehste. Ja. Und irgendwie hat dieser, also der hat eine Handschrift und ich mag das erstmal direkt. Und deswegen wussten wir zumindest ungefähr, worauf wir uns einlassen, weil auch Dream Scenario hat man ja hier schon besprochen. Und jetzt kommt er mit seinem nächsten Film um die Ecke, A24, ein großer Hit. Auch wieder durch das Marketing, was wirklich mega ist für den Film. Ähnlich schon wie bei Marty Supreme damals, großartig so mit Zeitungsannoncen schalten, mit der Hochzeit und aber auf keinen Film, der Film wurde ja auch auf keinen Festival nichts gezeigt, einfach weil halt die Prämisse des Films in den ersten 20 Minuten verraten wird und die das einfach nicht wollten und alle Leute sind ins Kino und wollten wissen, warum zoffen die sich jetzt eigentlich Zendaya und Robert Pattinson und uns ging es genauso, ich habe keine Ahnung gehabt.
Ja, ich habe mich auch nicht informiert und ich habe nur einen Trailer gesehen, das ist eine Szene, in denen beide bei der Fotografin sitzen und ja, die dann mit denen ein Shooting macht.
Genau.
Und ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, okay, was ist denn da los? Und wenn du den Film gesehen hast, denken sie, ach geil.
So eine unangenehme Szene, ja.
Ja, ja. Also, Robert Pattinson spielt Charlie, Zendaya spielt Emma. Und wir bekommen in allerbester Rom-Com-Manier am Anfang so das Kennenlernen erzählt. Und das ist witzig, dass das so Hollywood-Film, Rom-Com, Junge trifft Mädchenmäßig erzählt ist, weil wir bekommen die Bilder und es wird nämlich genauso cheesy erzählt, weil es Teil der Hochzeitsrede von Robert Pattinson ist, die er gerade schreibt und seinem Kumpel pitcht. Und deswegen ist das eine clevere Art und Weise, diese Bilderbuchbeziehung irgendwie einzuführen für den Zuschauer, fand ich erstmal irgendwie unglaublich cool, wie die das gemacht haben. Und dann lernst du halt beide Charaktere kennen, merkst halt, dass die ist auf einem Ohr taub und er ist auch so ein bisschen schüchterner Typ und die haben aber gleich irgendwie so was miteinander und finden sich gut und treffen sich dann auch ganz schnell und verlieben sich und sind halt das absolute Bilderbuchpaar. Und wir steigen einfach an dem Punkt in der Story ein, in dem sie ihre Hochzeit planen. Ja, sind Großstadtmenschen, also da ist so eine Hochzeit natürlich ein großes Ding, ne? Da ein Termin jagt den anderen, ne? Zwischen Floristen, Caterer, Fotograf, Location, Sighting, Probeessen und so weiter und so fort. Wer das auch schon mal selber mitgemacht hat, weiß, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die Wochen deines Lebens bestimmt, definitiv. Und deswegen kann man sich da, finde ich, sehr relatable in diese Situation so reindenken. Und wir bekommen das dann so erzählt und wir merken, okay, das ist also wirklich ein Paar, bei denen ist alles super, die passen prima zusammen. Die Geschichte ist bilderbuchmäßig und nicht nur in der Erzählung, sondern wenn du die erlebst und du kriegst sie halt so in Umgang mit anderen Leuten, als Paar, beim Date oder was
beim
auch immer.
Beim Tanzen ja auch, tolle Chemie so, ne, also da ihre Tanzlehrerin so ein bisschen nervt.
Und genau, und die Tanzlehrerin so irgendwie so übelstes Biest und kackt die übelst an und die können halt beide dann hinterher so irgendwie drüber lachen und so. Also du merkst, es ist eine sehr, sehr gesunde Beziehung einfach, die wahrscheinlich, die so anscheinend so unerschütterlich ist.
Und dann kommt's, kurz vor der Hochzeit, ich glaube so noch eine Woche ist es hin, die haben ein Probeessen, Probewein, du hast das alles schon mal durch, ich weiß nicht, wie das heißt. Also die treffen sich mit
das ist ein Probeessen, ja.
Probeessen, genau. Ne? Und mit den Trauzeugen, und die quasi auch die besten Freunde von denen sind, möchte man denken, treffen die sich und haben schon schön einen gepichert. Und kommen dann irgendwie über Umwege auf, so, was könnte denn das Schlimmstes passieren? So, und kommen dann irgendwie, dann entwickelt sich so eine Spieldynamik draus, dass die anfangen, sich gegenseitig so das Schlimmste zu erzählen, was sie jemals gemacht haben. Weißt du, so als Witz, so wie könnte mich jetzt noch irgendwas von der Hochzeit abbringen? Und da ist erst das Paar, was denen gegenüber sitzt, die Trauzeugen, die sozusagen, also hat er, Was war das bei ihm? Ich hab's sogar schon vergessen, so belanglos war das.
Ach, der hat irgendwie mal ein Date gehabt und die sind von irgendeinem streunenden Hund angegriffen worden.
Ja, und er hat sie als menschlichen Schutzschild benutzt, genau. Die Freundin oder seine Frau hat, können wir dann auch nochmal irgendwie vortrefflich drüber diskutieren. Die hat mal jemanden, wo sie empfunden hat, dass er ihr zu nahe kommt, in einen Schrank eingesperrt und einfach irgendwo in der Pampa stehen lassen, so in Gefangenschaft, und das niemand gesagt. Und durch Zufall wurde er gefunden, sonst man weiß es nicht, was mit ihm passiert wäre. Und es wurde nie wieder drüber gesprochen. Auch sehr interessant, Robert Pattinson hat mal jemand so sehr gemobbt, dass er die Schule verlassen musste. Ja, und dann kommt Zendaya und packt aus. Und was sie dann sagt, ist eigentlich letztendlich der Katalysator, um was es in dem Film geht. Und um was es geht und was sie dann gesteht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Du bist böse.
Nee, weil die Zeit ist um, Leute. Und wir wollen keinen Spoiler-Jingle jetzt reinmachen. Ihr müsst einfach die nächste Folge hören. So.
Ja, oder? Und das ist bei einem knackigen 90 Minuten. Hier ist es doch absolut angebracht.
So.
So machen wir das. Also ein bisschen müsst ihr noch warten, bis es unser Fazit zu the Drama oder das Drama gibt. Und bis dahin würde ich einfach sagen, tschüss, ciao und goodbye.
Bleibt spoilerfrei. Cliffhanger.